Willkommen zu Unruhige Zeiten, dem Podcast vom und für den Mittelstand.
Ich bin Lars Lindekogel von TTE Strategy und ich spreche alle paar Wochen mit spannenden Persönlichkeiten, meistens von Mittelstand-Champions in Deutschland. Heute nehmen wir wieder in Hamburg auf, aber mit einem Schweizer Gast aus St. Gallen, Professor Dr. Christoph Lechner. Und Christoph ist Lehrstuhlinhaber für strategisches Management an der renommierten Universität St. Gallen, Direktor des Instituts für Betriebswirtschaft und akademischer Leiter des Master in General Management. Aber hier sitzt kein reiner Akademiker, sondern ein Professor mit Unternehmerblut in den Adern und dazu gleich mehr. Herzlich willkommen bei Unruhige Zeiten, lieber Christoph. Schön, dass wir dich hier bei TTE in Hamburg begrüßen dürfen.
Vielen Dank für die nette Einladung in das schöne Hamburg.
Ich freue mich, dass du da bist. Und wir gucken uns gleich mal an, was du so mitbringst.
Die Vita.
Christoph, du warst klassischer Banker bei der Deutschen Bank, dann hast du parallel zur akademischen Laufbahn ein Unternehmen aufgebaut und verkauft, warst im Verwaltungsrat bei der Helvetia Versicherung, beim Nahrungsmittelproduzenten Hübli und bist jetzt, kannst du sagen, der Strategie- und Management-Guru in St. Gallen. Das hört sich spannend an. Erzähl doch mal über dich.
Ja, es zeichnet immer unsere Kollegen in St. Gallen aus, dass wir auf der einen Seite halt die akademische, forschunggetriebene Welt haben und auf der anderen Seite sind wir noch alle so kapitalistisch tätig. Und die einen haben eigene Firmen, die anderen sind Verwaltungsräte, andere machen Beratung. Und diese Vielfalt ist eigentlich was sehr spannend ist, immer zu machen.
Ja, und wie kam das bei dir? Also wie bist du sozusagen in diese unternehmerische Laufbahn gekommen und gleichzeitig dann auch in die akademische? Wie kommt man dazu?
Ja, dadurch, dass ich halt schon 7 Jahre für die Deutsche Bank gearbeitet hatte, ich hatte dort eine Lehre am Anfang gemacht und dann weitergearbeitet, war mir die Welt ein bisschen vertraut. Und die große Frage war damals nach dem Doktor, gehe ich ins Akademische oder gehe ich wieder in die Praxis zurück? Und in St. Gallen gab es halt dann viele Möglichkeiten noch in der Praxis, sei man geht als Private Equity wohin oder in den anderen Funktionen. Und diese Mischung fand ich sehr interessant. Und man hat halt den großen Vorteil, dass dann recht viel Autonomie und bist jetzt nicht nur an der kurzen Leine dann von einem CEO, sondern man kann halt dann doch sehr viel seine Zeit einteilen, wie man es für richtig erachtet.
Und muss man sich dann irgendwann entscheiden, will ich jetzt wirklich Richtung Lehrstuhlinhaber oder gehe ich mehr ins Unternehmerische? Was sind da so für einen persönlich die Entscheidungspunkte, wo man sagt, biege ich jetzt hier links oder rechts rum ab?
Das ist so ein bisschen mehr wie so Fünfkampf, oder? Also du hast natürlich Forschung, was sehr wichtig ist heutzutage. Das ist vor allem Forschung in den Top-Publikationen weltweit. Da hast du Akzeptanzquoten von 2-3%. Das ist ein ziemlich hartes Game. Und dann natürlich muss man Freude haben. Auch wir bilden ja sehr viele Manager aus, das zu machen. Und dann aber natürlich kann man die anderen Sachen noch nebenzu machen. Das ist sicher ein Privileg, was wir haben. Und eigentlich die harte Entscheidung musst du, wenn du älter bist, nicht unbedingt treffen. Wenn du jung bist, musst du heute natürlich sehr klar erstmal in der Forschung deine Tore erzielen.
Du hast gerade schon gesagt, ihr bildet Manager aus und Top-Führungskräfte, CEOs. Wir kommen gleich dazu. Ich bin natürlich sehr interessiert, was du in dieser Community heute hörst in unruhigen Zeiten, was wird da gedacht, über was wird gesprochen, AI natürlich, aber was denn noch? Wir kommen gleich dazu. Jetzt haben wir schon gerade von dir erfahren, du kennst beide Seiten sehr gut, Unternehmensaufbau, Unternehmensverkauf, aber auch die Forschung, die akademische Seite. Kannst du vielleicht so global galaktisch mal sagen, wo ist die Forschung blind und wo ist die Praxis blind?
Ich würde so formulieren, beide sind nicht blind. Es ist mehr so, wenn neue Phänomene kommen, wie zum Beispiel das Ökosysteme, dann greift das natürlich die Forschung auch auf. Oder in den letzten Jahren sahen wir einen sehr starken Eingang von nicht mehr Allianzen allein, sondern Ökosystemplattformen. Das macht die Praxis tolle Sachen und die greifen wir natürlich auch auf. Bestätigen Sachen, aber treiben auch Sachen voran. Ich würde eher sagen, dass das Interessante an Wirtschaft, dadurch, dass das Objekt sich bewegt und weiterentwickelt, ergeben sich da immer wieder neue Flecken, die man dann anschauen kann.
Okay, also würdest du sagen, eigentlich das Zusammenspiel ist das Wichtige und es ist so ein Ping-Pong, was da abläuft. Und das scheint ja in St. Gallen dann auch besonders gut zu funktionieren, weil ihr das so integriert macht.
Um ein Beispiel zu geben, wenn ein Manager halt, zum Beispiel, er macht eine Restrukturierung und da ist das und das wichtig, dann hat er halt häufig 1, 2, 3, 4 Fälle in seinem Leben. Und natürlich Forschung kann dann mal über 1000 Fälle draufschauen und sagen, ob diese Zusammenhänge auch validiert werden können oder eben nicht. Das ist so das interessante Zusammenspiel.
Okay, und da können sich dann auch gute Chancen draus ergeben. Und ich würde sagen, wir sind ja in unruhigen Zeiten. Die sind zwar herausfordernd, aber ergeben eben auch genau diese Chancen. Und deswegen gucken wir jetzt in unsere nächste Rubrik zusammen.
Unruhige Zeiten.
Christoph, in St. Gallen triffst du jeden Tag Top-CEOs aus ganz Europa und darüber hinaus. Wir haben es eben schon gehört, du bildest die aus, aber bist auch stark im Austausch. Was interessiert die denn heute am meisten?
Also aus dem kleinen Spektrum, was ich so wahrnehme, sind es eigentlich momentan sehr stark drei Themen. Das erste ist sehr stark die Supply Chain. Das sind dann auch Fragen, was für Rohstoffe brauchst du, sind die noch verfügbar? Das zeigen natürlich auch Themen, zum Beispiel wenn ich die Firma Stadler nehme, die hatte letztes Jahr große Unwetter in Spanien und dann plötzlich kommen bestimmte Teile nicht mehr hoch in die Werke in der Schweiz. Also die ganze Supply Chain, die zu steuern und heute über diese ganzen Herausforderungen anzunehmen, ist ein sehr großes Thema. Das zweite sehr große Thema ist natürlich gerade für Firmen, die international tätig sind. All das, wie gehe ich mit den ganzen Tarifen um, wie ziehe ich das schnell nach? Das führt natürlich, du musst sehr schnell dann sein, Preise anzupassen, Preise aber auch wieder runterzunehmen, um dann trotzdem zu schauen, dass du die Margen hältst. In der Schweiz hast du viele Exporter, Deutschland eben auch. Und von daher sind die natürlich sehr stark unter Margendruck jetzt geraten. Was können sie weitergeben, was nicht? Genau, Zölle und natürlich auch sehr stark Wechselkurse. Der Dollar ist ja schon jetzt länger in der Abwärtsbewegung und ich kenne Firmen wie Emmy zum Beispiel, die sagen, also ihnen tun die Tarife weniger wert weh als die Abwertung des Dollars, weil die 40% des Geschäftes in den USA haben. Und das dritte Thema, das hast du angesprochen, ist, die Firmen haben jetzt eigentlich alle irgendwo AI oder eine AI-Strategie. Aber jetzt kämpfen sie damit, dass diese ganzen Investitionen, die man getätigt hat, sich tatsächlich auch in Produktivität umsetzen. Und da geht wie immer im Strategiebereich die Welt auseinander. Einige machen das toll, viele sind irgendwo drin und einige hängen halt nach hinten nach. Das würde ich sagen, sind so drei Themen, wo ich häufig höre.
Und wenn die CEOs jetzt bei dir sind und ihr da sprecht, was fragen die dich dann konkret? Also wo brauchen die Guidance? Und ja, wo sagst du, da lernen wir jetzt als Forschung was aus diesen Gesprächen?
Also wir lernen immer viel, weil die natürlich immer mit neuen Themen kommen. Einige Themen kennen wir, zum Beispiel Alumni von uns ist der neue CEO von Nestle. Der kommt aus dem Nespresso-Geschäft und es ist halt ein Unterschied, ob du eine Business Unit leitest oder ein Corporate leitest. Das sind dann Fragen natürlich, die man spannend diskutieren kann. Wir machen ja zum einen Manager-Ausbildung weltweit. Also wir bilden zum Beispiel bei der Zürich-Versicherung die Top 500 in verschiedenen Plätzen der Welt aus. Aber gleichzeitig machen wir auch Projekte mit Firmen. Und da lernen wir natürlich auch wieder viel. Was ist das Problem? Wie geht man damit um? Du kennst ja logischerweise die Probleme, die Deutschen im Autobereich haben. Und da waren wir involviert in die Allianzverhandlungen mit dem Einkauf von KI-Werkzeugen aus den USA. Und da lernt man natürlich viel über Tech-Stack und so weiter. Also ich würde sagen, es ist sehr befruchtend und gegenseitig. Es gibt Sachen, da haben wir eine Antwort und bei anderen wissen wir es auch nicht.
Ja, und dann fangt ihr an zu forschen oder sagt ihr, können wir auch nicht helfen?
Nein, das ist sicher mal etwas, was wir sagen. Wir machen halt, wenn so Fragen kommen, die für uns neu sind, werden sie auch interessant. Ich erinnere mich an einen Fall, das war eine Firma, die hatte dann 14 Business Units gekauft oder Firmen. Und dann war die Frage, wie strukturiert man das mal in so eine Art Corporate Business Unit Struktur, war für uns auch interessant. Und dann kann man daraus natürlich auch wieder wissenschaftliche Artikel schreiben.
Du machst das ja nicht erst seit gestern, sondern schon eine ganze Zeit. Jetzt hat man den Eindruck, die aktuellen Zeiten sind besonders unruhig im Big Picture. Ist das so oder drehen einfach alle gerade durch?
Ja, durchdrehen würde ich jetzt sagen, ist vielleicht zu stark. Aber wir haben so eine AI, die quasi so einen Unsicherheitsindex immer rechnet, was passiert weltweit und so. Und da war zum Beispiel natürlich vor 3 Wochen vor dem Iran-Krieg die Unsicherheit extrem hoch. Jetzt ist es wieder runtergekommen. Aber wenn man den geklärten Durchschnitt anschaut über die letzten 10 Jahre, ist sicher die Unsicherheit gestiegen. Und das ist natürlich problematisch, weil was machst du jetzt mit Investitionen von Mittelständler oder auch von Großen? Wo gehst du hin, wo gehst du nicht hin? Dazu kommen dann natürlich nationale Probleme dazu. Erlebt er ja hier sehr stark in Deutschland. Aber das sind dann sicher Themen, die jetzt sehr, sehr drängend sind.
Wir sprechen gleich noch darüber, in diesen unruhigen Zeiten oder auch mit einem höheren Unsicherheitsindex, kann ich da überhaupt noch vernünftige Strategiearbeit machen oder muss ich, platt gesprochen, so in den Tag hineinleben und gucken, wie ich operativ da durchkommen kann? Gucken wir uns gleich an. Du bist ja Professor, von daher gibt es denn jetzt ein gutes Buch, was man lesen müsste in diesen aktuellen Zeiten? Oder hast du eine Idee, welches Buch jetzt geschrieben werden müsste?
Ja, also es gibt viele tolle Bücher. Eins, was mir jetzt sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich da auch wieder viel gelernt habe, das nennt sich Capitalism a World History, was so zeigt, die verschiedenen Stufen des Kapitalismus, wie es sich entwickelt hat bis heute. Das ist ein wahnsinniges Buch. Ein anderes, was ich sehr interessant finde, ist ein Buch, das über Innovation von Merul Gul, der eben zeigt, wie sich jetzt Innovation global verändert, von den Zentren verlagert. Also ich denke, da gibt es sehr viele. Raum wäre sicher da. Jetzt natürlich vor allem, wenn man sich anschaut, wie verändern sich die ganzen Firmen, die AI-getrieben sind. Und da weiß man auch nicht so viel. Es gibt jetzt schon Firmen, die haben 1 Milliarde Umsatz mit 5 Angestellten, zum Beispiel im Commodity Trading und in den Bereichen, aber auch wenn es die ganzen dunklen Fabriken kommen. Wie wirkt sich das auf Produktionsprozesse, auf Logistik? Ich glaube, das werden jetzt so die Fragen sein, die dann kommen. Und dafür kenne ich jetzt noch nicht tolle Bücher, die sind wahrscheinlich im Entstehen.
Ja, okay, das heißt, da warten wir mal, was publiziert wird. Vielleicht doch jetzt schon mal schnell dahin. Braucht man jetzt in diesen Zeiten Strategiearbeit bei dieser Unsicherheit oder jetzt gerade nicht?
Vielleicht noch eine Vorbemerkung, das Strategiefeld besteht aus so 12 Teilbereichen. Das ist Business Strategy, Corporate Strategy, aber dann auch M&A, Allianzen, Geschäftsmodelle und all das. Und ich denke, die Fragen sind nach wie vor relevant. Es kommen neue hinzu. Momentan sind sehr viele interessiert, auch Firmen, wie geopolitische Sachen sich auswirken auf das, was sie tun. Ich hatte es schon angesprochen, so mit Supply Chain, aber die anderen Fragen sind da. Im klassischen Strategieprozess verändern sich aber auch Sachen. Zum einen, da können wir vielleicht nochmal sprechen, es gibt halt nicht nur den einen, es gibt viele und du musst halt wissen, wann zückst du wen. Was auffallend ist, ist natürlich, dass gerade die mittelfristigen Sachen runtergehen, sondern dass man eher sehr kurz kontrolliert, aber auf der Gegenseite eher wieder länger fragt, wo will ich denn hin?
Über welche Zeiträume sprichst du da, wenn du sagst kurzfristig, mittelfristig, langfristig?
Also die 4-5-Jahresplanung ist eher abnehmend, ja, sondern man sagt dann eher, man definiert vielleicht ein Ziel, auch mit viel Imagination, wo man denkt hinzukommen und dann kontrolliert man durch die ganzen Daten extrem kurzfristig, nähere ich mich dem an und nicht. Aber die Betonung, ich kenne auch Firmen, die ja mittlerweile verzichten ja auf eine 4- oder 5-Jahresplanung, max noch 3, aber Tendenz ist schon, wie du sagst, auch in 3 Jahren ist schon ziemlich langfristig geworden, oder? Und deswegen denke ich, ist das so eine Verlagerung, eher das Kurzfristige sehr betonen und dann das Langfristige. Wenn ich zum Beispiel anschaue, Burkhard Compression, haben jetzt ihren Strategieprozess dort sehr verändert. Auch eine Tendenz, man verlinkt den immer stärker mit dem Finanzprozess. Früher waren es getrennte Prozesse in Firmen, jetzt verlinkt man die.
Hat ja auch immer zu Problemen geführt eigentlich, ne?
Exakt. Du hast die Strategieabteilung gehabt, du hast die Finanzabteilung gehabt und am Ende waren sogar die Finanzabteilungen stärker, weil da halt, wo die Budgets hingehen und das Geld, da herrscht die Macht, oder? Und das ist jetzt auch ein bisschen am Zusammenschmelzen, aber es ist immer nur schwierig für viele Firmen, diese Prozesse gut zu koordinieren.
Wenn man jetzt sich das so überlegt, sollte sozusagen die Strategieabteilung dann auch im Finanzbereich hängen eigentlich?
Die sollen sehr eng zusammenarbeiten. Jede Strategie ist ja immer irgendwie eine Entscheidung, die eine Ressourcenallokation nach sich zieht. Und wenn du das nicht finanziell koppelst, dann bist du in diesem abstrakten, luftleeren Raum einer Strategie. Also wenn ich sage, ich will jetzt 50 Leute im Sales anstellen, dann ist es 50 mal 100.000 und dann ist es eine Zahl. Und dann muss ich mir überlegen, bin ich bereit, das auszugeben oder nicht.
Ja, also
das
ist eigentlich ein guter Indikator, ob irgendwie ein Unternehmen Strategie ernst nimmt, ne? Also ist das Budget darauf ausgerichtet oder nicht? Oder ist das irgendwie so ein Daydream, der da aufgeschrieben ist und dann im Prinzip Hoffnung, aber eigentlich kann es nicht funktionieren, ne? AI hast du schon angesprochen. Wenn du auf Strategie Prozesse, aber auch in der Praxis jetzt schaust, finden da mit AI bessere Entscheidungen statt oder kann man das noch gar nicht so bewerten?
Also Punkt ist, viele Firmen experimentieren noch, wenn überhaupt. Einige machen noch nicht so viel. Aber wir haben auch schon so Tests gemacht, wo wir Firmenstrategieentscheidungen genommen haben, die tatsächlich passiert sind. Und dann haben wir geguckt, was hätte die AI gesagt, oder? Und interessant war daran große Übereinstimmung, aber die AI war am Anfang zum Beispiel bei einer Unternehmensbewertung, da kam dann Wert raus von $35 pro Aktie bis 80 und damit kann man nichts anfangen. Oder sie wird jetzt besser, aber so. Man darf auch nicht unterschätzen, die AI, egal welches Modell man jetzt nimmt, hat halt immer noch sehr viel Halluzinationen. Sie lügt auch, so könnte man es anders formulieren. Sie hat große Probleme, wenn du Prompts hintereinander schachtelst, dann vergisst sie manchmal die ersten. Also ich würde sagen, mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Marktanalysen machst und so, das kann man mittlerweile extrem gut über AI machen.
Ja, wenn du so ein Zielbild hast, wie siehst du die Strategiearbeit der Zukunft in 2-3 Jahren? Ich meine, die Entwicklung ist wahnsinnig schnell. Kannst du da irgendwie so ein Bild kurz mal aus der Tasche schütteln?
Also was sicher, ich denke, kommen wird, ist jetzt dieser Punkt der Augmentation. Das heißt, sie unterstützt. Ja? Es gibt natürlich schon Überlegungen der Substitution. Ich war neulich im Verwaltungsrat, die hatten tatsächlich schon eine KI am Tisch und dann hat die ganzen Unterlagen bekommen und am Ende hat die KI noch ihre Meinung abgegeben. Auch das kann passieren, dass man sie sich so quasi als einen Soundcheck reinholt.
Und waren die da überrascht oder haben die gesagt, ja stimmt, sie sagt eigentlich das Gleiche, was wir auch gesagt haben?
Ja, sie waren schon überrascht, weil natürlich die KI auch wieder viele Optionen aufgerollt hat und diese Optionen haben sie so nicht alle am Anfang gesehen und dann sagt halt die KI, mach die und da waren einige der Meinung, wie häufig bei Strategiediskussionen, andere nicht. Und dann ist aber die große Aufgabe, da brauchst du halt gute Leute, die dann Konsens formen. Und das kann die KI natürlich absolut noch nicht.
Ja, gut, da gucken wir mal, was jetzt eigentlich wirklich das Geheimrezept ist, was man in der Strategie braucht.
Die Secret Sauce.
Christoph, du hast schon gesagt, 5-Jahres-Zyklen in der Strategie gibt es immer weniger. Wie kleinteilig muss ich denn sein? Du hast ja gesagt, viele haben dieses Zielbild, dann so 2-3 Jahre enge Vernetzung mit dem Finanzbereich. Wenn ich jetzt in diesen Zeiten wie heute als CEO ein Unternehmen steuere, wie kleinteilig muss ich da wirklich drauf gucken?
Ja, das Schöne ist jetzt durch diese ganzen Datenverfügbarkeiten, kriegst du relativ schnell eben Zahlen auf den Tisch. Also ich nehme ein Beispiel von der Business Unit von ABB. Der kann quasi auf Knopfdruck, kriegt er seine wichtigsten 10 Zahlen, dieser Business Unit Leiter, und sieht dann sehr, sehr deutlich, was passiert. Das war früher gar nicht möglich. Früher war die Controlling, hat viel, viel länger gedauert, oder? Da nimmt die Kleinteiligkeit zu. Was wir vielleicht noch ansprechen sollten, ist, dass man immer sagt, es gibt einen Strategieprozess und das ist der optimale Strategieprozess. Und ich bin ja hier im schönen Hamburg mit Rotenbaum und Tennis. Das ist so in etwa, es stimmt eigentlich nicht, sondern es gibt viele verschiedene Arten von Strategieprozessen. Das wäre so im Tennis, du machst nur immer Slice und es gibt aber halt Straight und Spin-Off oder Topspin und alles Mögliche. Und wir wissen aus Studien, dass Varietät Einfachheit schlägt. Aber du musst halt wissen, wann nimmst du welchen Strategieprozess.
Kannst du in ganz simpel, ne, wir haben jetzt ja auch nicht die Zeit für eine komplette Vorlesung hier, aber was sind so die Regeln? Wann muss ich was benutzen?
Also nimm dir mal so, du hast eine aktuelle Krise. Dann brauchst du eigentlich so mehr einen Command-Style. Da muss einer sagen, das wird jetzt gemacht, keine Diskussion, umsetzen, oder? Wenn du jetzt da mehr reingehst, eine klassische Planung, dann gehst du sehr rational vor durch verschiedene Schritte. Was wir auch viel sehen, ist so eine Art, wie wir nennen es, gelenkte Evolution. Da kommen dann Leute, haben Ideen, Initiativen, die wählst du aus, schickst sie auf die Piste, die hier durchkommen, toll, und die nicht, die musst du dann killen. Und gerade Firmen wie die deinige, wo du natürlich Partnerstrukturen hast, da hast du dann wieder ganz andere Entscheidungen, weil da gibt es nicht den CEO, der durchgreifen kann. Das heißt, die brauchen viel mehr selbstorganisierende Ansätze. Und du musst halt wissen, in welcher Situation nimmst du was und auch zu welcher Branche. Also wenn ich heute natürlich Atomkraftwerke, die 3. Generation, dann muss ich länger planen. Aber wenn ich heute jetzt in einem Hightech-Bereich bin, dann ist ein halbes Jahr schon Long-Term, oder? Und da muss man dann wissen, welchen Prozess man zückt.
Aha. Wenn du jetzt mit den CEOs sprichst, die zu dir nach St. Gallen kommen, oder du bist ja auch teilweise in den Unternehmen, haben die das verstanden, dass man das wirklich situativ anpassen muss? Oder ist das so Prinzip Erfahrung, so habe ich es gemacht, und ist da wirklich diese Agilität da, dass die dann auch merken, okay, jetzt passt eigentlich das Modell, was wir vorher gemacht haben, nicht mehr, weil der Kontext sich geändert hat.
Also wieder, die Varianz ist groß, aber ich finde, es gibt schon sehr, also sehr beeindruckende Leute, wenn ich anschaue, Thomas bei Sulza oder wenn ich auch anschaue, Leute hier im Burkhardt Compression Bereich oder auch in Deutschland, die Altana zum Beispiel, Chemie geht sehr schlecht, aber Altana geht's toll. Und wenn ich anschaue, Babylas und sein Team, die wissen schon, wie man Sachen sehr gut packt. Also da habe ich großen Respekt vor der Qualität dieser
Menschen. Was ist auch das Geheimrezept? Also wenn man sagt, okay, Chemieindustrie ist schwierig, wir haben ja auch Kunden der Chemieindustrie, die auch jetzt das sehr gut hinkriegen. Was ist das Geheimrezept, da herauszustechen?
Also Altana, weil ich die ein bisschen näher kenne, ist schon sehr gut gewesen. Sie sind sehr früh raus aus dem Commodity-Geschäft, aus der Basischemie in die Spezialitätenchemie rein. Und das ist beispielsweise, wenn du ein Auto hast und brauchst Lack, dann kaufst du das halt bei der BASF ein. Aber wenn du dann dieses 1 Kilo brauchst oder 10 Kilo, die dann eine schöne Perlmutt-Schattierung hinbekommen, dann brauchst Altana-Produkte. Und deswegen ist die Altana, weil sie sich sehr früh darauf fokussiert hat, sehr stark. Clariant hat es lange nicht gemacht, hat es dann erst unter Kottmann gemacht, hervorragend hinbekommen, die haben jetzt andere Schwierigkeiten und BASF hängt halt tatsächlich drin, weil über diese Verbundchemie haben sie natürlich die Probleme jetzt, dass sie in den einzelnen Business Units nicht unbedingt kompetitiv mehr sind, aber die Verbundchemie geht halt von ganz hinten nach ganz vorne.
Wenn du so auf die großen mittelständischen Unternehmen schaust, in Deutschland, aber auch in der Schweiz oder in Österreich, du hast ja auch schon gesagt, Automotive hat Herausforderungen, jetzt haben wir über Chemie gesprochen. Gibt es Fälle, wo du sagst, na eigentlich hilft da auch die beste Strategie jetzt in dem aktuellen Kontext als Mittelständler in Europa nicht mehr? Und vielleicht auch den anderen Fall, wo du sagst, hey, die haben das so gut strategisch rausgearbeitet, dass die einen echten Wettbewerbsvorteil erlangen konnten.
Also für viele ist natürlich jetzt ein Riesenthema in Deutschland die Energiepreise. Und da sehe ich momentan nicht, dass sich viel tut. Die ganzen Probleme, die Deutschland hat, glaube ich, die liegen auf dem Tisch. Man kann sich nur wundern oder halt bedauern aus Schweizer Sicht, dass sich das nicht verändert. Bestimmte Sachen werden einfach sein, es wird hier nicht mehr so investiert werden, sondern man investiert woanders. Polen wächst, früher sind die Polen nach Deutschland gekommen, jetzt gehen die ersten Deutschen nach Polen zum Arbeiten. Also die Firmen überlegen, sich umzuorientieren.
Also du sagst eigentlich, im Prinzip ist es eine standortstrategische Frage und dann kann ich wieder inhaltlich denken, wenn ich aus dem Standort rausgehe und eigentlich sagst du, gute Nacht Deutschland.
Ja, die Unternehmen sind schon sehr umtriebig, aber sie haben halt Rahmenbedingungen. Und wir haben ja gesehen, zum Beispiel Miele ist ja auch raus aus Gütersloh und hat jetzt 2000 Leute eingestellt in Polen. Erstmalig, gab natürlich einen großen Aufstand. Aber die Arbeitskosten sind im Schnitt zum Beispiel Automobil wieder 1/3 noch von der Produktivität, wie es in Toyota Mitarbeiter hat, und da wird es eng. Und die ganzen Zulieferer hinten, die dann dranhängen, die hängen natürlich momentan brutal mit dran.
Ja, ich meine, ich sehe das auch, ne, sind überall sehr, sehr starke Kostenthemen. Wie kann ich mich da positionieren, um das sozusagen diesen Nachteil auszugleichen? Trotzdem, ne, holen ja alle auf. Ne? Alle machen das Gleiche, jeder macht das so. Wo kann ich jetzt in der Strategie einen echten Wettbewerbsvorteil herausarbeiten? Und was ist für dich eigentlich ein Wettbewerbsvorteil? Also wie kann ich es schaffen, uneinholbar zu werden?
Also da glaube ich, früher hat man da von nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen gesprochen. Die Zeiten sind wahrscheinlich rum. Es gibt eher so zeitlich begrenzte Vorteile. Und da musst du einfach halt schauen, wo ist eine Opportunität? Und sie liegt wahrscheinlich für viele, auch im Mittelstand, halt dann doch eher in Differenzierung. Wir haben hier wirklich viele so Champions in bestimmten Bereichen. Und das ist sicher der richtige Weg zu gehen. Die sogar größeren kommen eher unter Druck, weil die drei dominanten Industrien in Deutschland, Automobil, Chemie und Maschinenbau, eben momentan diese großen Probleme haben. Aber ich denke, wie immer, Umbruch heißt auch neue Opportunitäten und da kann man viel tun. Und wenn ich so ein paar Firmen anschaue, die bewegen sich gut.
Und künstliche Intelligenz, Christoph, ist das etwas, womit ich so ein, ja zumindest zeitlich begrenzt vielleicht so nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erlangen kann, oder ist das auch eine Commodity eigentlich?
Nein, du siehst ja schon, dass die Produktivitätsverbesserungen bei diesen Firmen da sind. Also wenn ich so ein paar Maschinenbauer nehme, auch im Mittelsegment, die haben natürlich sehr gute Ingenieure, aber sie haben keine Software-Guys. Und jetzt das hinzukriegen und da rein zu gehen, das ist tatsächlich, glaube ich, Optionen, die sehr hilfreich sind. Also ich denke nach wie vor, Krise heißt ja auch immer im Griechischen Möglichkeit, Aufbruch. Jetzt muss man gucken, was machbar ist. Aber klar, die Steuern sind hoch, die Regierung bewegt sich nicht, die Lohnnebenkosten sind hoch. Also das sind schon schwierige Bedingungen in Deutschland.
Und du hast jetzt gerade gesagt, die haben dann die Ingenieure, aber nicht die Software-Guys. Also die Menschen spielen doch noch eine wesentliche Rolle, die richtigen zu haben. Das heißt, für so ein bisschen auch so ein Appell an die Personalbereiche wahrscheinlich, sich da strategisch Gedanken zu machen. Wie kann ich da die richtige Strategie unterstützen? Gucken wir mal bei uns in die nächste Kategorie.
Und vielleicht noch an einen Punkt. Du siehst ja schon, in vielen Firmen ist es erstmal ein Riesenschritt, dass überhaupt mal Leute in verschiedenen Bereichen überhaupt mal wissen, wie arbeite ich mit Claude oder mit irgendeiner AI. Und dann kommt erstmal die nächsten Schritte. Also ich weiß, bei einem Telekom-Unternehmen, kleineren, die natürlich jetzt wahnsinnig rein investieren müssen, um dann mal zu schauen, ob wirklich Produktivität kommt. Und in dem Kampf ist man jetzt gerade drin.
Der menschliche Moment.
Als Praktiker, was ist wichtiger? Strategie, Umsetzungsklarheit, Kultur oder Leadership?
Ja, das ist eine nette Frage. Ich finde alles und wahrscheinlich noch viel mehr. Aber ich gebe zu, ich habe früher mal gedacht, wenn du eine gute Strategie hast, klappt das schon. Aber ich habe dann halt lernen müssen, Leadership ist sehr entscheidend, oder? Die gleiche Strategie wird von einem Team super vorwärts getrieben und von anderen halt nicht. Deswegen schaue ich mittlerweile schon auch bei Aktienanlage, wer ist wo, oder? Und bestimmte Leute, weil wenn Probleme auftreten, und die treten immer auf, dann haben gute Leute eher eine Möglichkeit, finden sie, wie gehe ich damit um? Und andere haben halt mehr Schwierigkeiten. Also ich würde sagen, Leadership, Strategie und dann natürlich sehr stark Execution, Fähigkeit, schnell umzusetzen, das sind sehr wichtige
Sachen. Also alles in der richtigen Reihenfolge, sagt der Strategieprofessor, der mehr und mehr auf Leadership guckt. Und beim Leadership brauchen wir da in den aktuellen Zeiten Menschlichkeit oder geht es um Execution Power und einfach entscheiden, Commander und...
Ja, nein, und überhaupt nicht, das sehe ich nicht so. Ich finde den Begriff Menschlichkeit konzeptionell schwer zu fassen. Ich habe lieber so Begriffe jetzt Empathie, auch Begriffe dann wie Ambition oder eine gewisse, wo gute Führungskräfte, da steht das Team dahinter, den können die mitbewegen in eine gemeinsame Richtung. Die Begriffe finde ich hilfreich und das ist sehr, sehr wichtig.
Ja. Und Empathie mitnehmen der Leute, auch in Krisensituationen?
Ja, auch da.
Ja, und wie viel Zeit muss ich da, wenn ich jetzt CEO bin, wie viel Zeit muss ich auf, okay, schnell durchdenken, vielleicht auch mit Beratern an der einen oder anderen Stelle und Entscheidungen treffen und mitnehmen? Wie muss ich das kalibrieren?
Bei Transformation von einer Firma, da ist es ganz klar, du musst es so lange immer wieder sagen und reden, bis du es selber nicht mehr hören kannst und dann noch 10-mal obendrauf, oder? Und ich glaube, gute Führungskräfte machen das auch. Aber der Austausch, die Kommunikation ist eben extrem wichtig.
Wie kriege ich dann Begeisterung hin? Denn nur erzählen die ganze Zeit Kommunikation ist zwar gut, ne? Aber wenn es immer die gleiche Geschichte ist, ist es ja auch nicht so.
Nein. Aber du brauchst, und das ist ja auch so ein bisschen aus meiner Fernbeobachtung, wenn ich anmerken darf, ich bin ja auch noch Deutscher, du musst halt schon irgendwo mal ein Zielbild entwickeln, wo Leute sagen, da finde ich spannend mitzumachen. Das brauchst du als Start, aber ich denke, das brauchst du halt irgendwie auch in den Firmen. Und Begeisterung entsteht eben daraus, um zu sagen, wow, das ist toll, da wollen wir hin. Wir wollen jetzt dieses Produkt aufbauen, wir wollen jetzt autonomes Fahren hinkriegen. Das zieht Menschen an. Aber diese Zielbilder müssen halt dann schon entweder allein oder gemeinsam entwickelt werden. Und damit entfacht man auch Energie.
Ja, ich habe erlebt da immer wieder spannende Diskussionen. Es gibt gute Zielbilder, aber die Leute wissen nicht genau, was bedeutet das jetzt für mich in der Organisation? Wie kann ich dazu beitragen?
Also, aber das ist der Job des Leaders, der muss dann eben sagen, schau, für dich heißt es so und von dir wäre toll, wenn du das beibringst. Und deswegen, da ist diese Zusammenarbeit extrem wichtig.
Ja, okay. Und muss ich dann mehrere Bilder machen oder reicht ein Bild und ich erkläre ein?
So wird es zu kompliziert.
Okay, gut. Wir bei TTE haben den Ausdruck in unserer Arbeit Team of the Future. Also da denken wir drüber nach, wer sind jetzt die Leute, die das dann wirklich am Ende in der Zukunft umsetzen müssen. Teilweise auch jüngere Talente, die ja vielleicht auch einen Großteil ihres Arbeitslebens noch vor sich haben und so eine Organisation und strategische Umsetzung dann shapen. Was rätst du diesen Talenten heute?
Also die jungen Talente sind halt deswegen sehr wichtig, weil die kann man natürlich gut als Speerspitzen an solche Initiativen setzen. Wobei ich auch immer sage, glaub ja nicht, Mittelbau oder die Älteren, die wissen vieles. Also es ist auch hier das Zusammenspiel. Aber jetzt speziell auf die Jungen, die müssen heute natürlich sehr am Ball bleiben und den Rucksack vollladen. Die müssen erstmal viel lernen, viel sehen, viel, viel beobachten. Und auch da gibt es wieder Unterschiede. Einige machen das, andere sind halt da ein bisschen passiver, aber du musst am Ball bleiben. Und dann tatsächlich relativ früh mal versuchen, für irgendwas Verantwortung zu bekommen. Und dann lernt man. Ich rede nicht immer gleich zu führen, erstmal wirst du geführt, aber dann halt vielleicht hast du mal ein kleines Team und dann musst du schauen, wie das weiterentwickelst. Und dann lernt man eben sehr, sehr viele Skills und die kann man nicht rein theoretisch lernen.
Wenn ich jetzt so meine erste Teamleitung zum Beispiel übernehme oder vielleicht irgendwann nach dem ersten Jahr auch mal eine Abteilung oder so, wie muss ich agieren, damit ich im Kontext der Strategie immer richtig unterwegs bin?
Ja. Die Frage ist immer, ob es alles sehr schön zusammenpasst. Ich sage nochmal, ich habe zum Beispiel einen Doktoranden, der hat jetzt das Biosimilar-Geschäft von einem Mittelständler übernommen. Und der muss jetzt mit seinen Leuten gucken, wie er Biosimilar, was so eine neue Produktkategorie ist, vorantreibt. Und natürlich, da muss er die mal am Tisch haben, muss mit jedem reden. Dann kommen die individuellen Sachen, der eine hat Krebs, der andere hat vielleicht gerade krankes Kind. Und das macht die Aufgabe sehr anspruchsvoll, weil du sowohl natürlich inhaltlich arbeitest, auf der Strategieseite, gleichzeitig auf der Menschenseite. Und dann musst du auch noch mit dem Staat und mit den ganzen Sachen umgehen. Macht es aber interessant. Aber junge Menschen, glaube ich, ist gut, auch immer, wenn sie so Mentoren haben, die sie dann ausbilden. Haben wir auch, dass du dann so einen Jungen hast, der kann bei dir mitarbeiten. Dieses alte so Shaolin-Master, der zieht so seine nächste Generation ran, das halte ich für ein sehr hilfreiches Modell. Also ich würde auch sagen, in meinem eigenen Leben, ich habe 5 Männern brutal viel zu verdanken und ohne die hätte ich vieles nicht lernen dürfen und können, was ich so lernen durfte.
Ja, also muss man sich auch so ein bisschen seine Mentoren suchen, ne? Man kann zurückgeben, wenn man ein bisschen weiter schon ist, aber als jüngeres Talent auch gucken.
Frage ist halt, als Junger ist der Alte bereit, nicht Zeit zu investieren.
Ja.
Ja, weil der ist halt auch busy und hat auch seine Sachen, aber da hast du schon immer wieder Leute, das sind Menschenentwickler. Und das ist wichtig. Wenn das nun ein sehr egoistischer, narzisstischer Typ ist, wird schwierig.
Ja.
Aber da gibt es schon viele, vieles toll mal.
Okay, gut. Jetzt werden wir nochmal ganz konkret in unserer letzten Kategorie.
Oder bei die Fische.
Zeit für ein paar direkte Fragen. Die spannendste Industrie aktuell für dich?
Okay, also für mich sind Industrien spannend, die umbrechen. Und was umbricht, ist gerade zum Beispiel der deutsche Maschinenbau. Was umbricht, ist auch Medizinaltechnik. Also solche Industrien, die in Bewegung sind oder deine Industrie, die Professional Service Firms, sind spannende Industrien, würde ich sagen. Und da tut sich viel, da bewegt sich viel. Das ist natürlich für mich als Strategie immer interessant, wenn was fix und sicher ist auf 10 Jahre, ist es strategisch langweilig.
Na gut, da können wir uns mal weiter drüber unterhalten, worauf wir hier auch achten müssen. In dieser Zeit, wo viel umbricht, du hast gerade gesagt, wo die Welt sich immer schneller dreht, wo wir künstliche Intelligenz haben, brauche ich da wirklich noch Strategie? Oder, also das ist für mich nochmal so eine ganz fundamentale Frage als Strategieprofessor. Brauche ich da noch Strategie oder einfach gute Agilität im Tag?
Nein. Also ich glaube, du brauchst es weiterhin, weil, also nochmal, vielleicht gibt es ja verschiedene Sichtweisen, aber die simpelste ist sicher, du hast ein Ziel und dann ist die Strategie der Weg zum Ziel. Und darüber musst du dir immer Gedanken machen. Also wenn du sagst, du willst jetzt einen neuen Markt aufbauen, okay, und wie komme ich dahin? Wie baue ich den Markt auf? Was tue ich da? Und da geht es dann um Strategie. Also ich sehe nicht, dass es wegfällt. Und all die anderen Themen, M&A, Kooperation etc. sind natürlich genuine Strategie-Themen. Also ich sehe nicht, dass es wegbricht.
Wenn wir über den Mittelstand reden, reden wir häufig so auch über den größeren Mittelstand. Es gibt ja aber tausende Unternehmen, die in diesem Bereich sind. 10 Millionen Umsatz, 15 Millionen Umsatz, 20 Millionen Umsatz. Ab wann brauche ich eine Strategie?
Von Anfang an. Also ich finde, ein Freund von mir, der macht so Kebab-Stände in der Schweiz. Und der muss sich überlegen, wo tue ich den Kebab-Stand hin? Eher da in der Stadt. Dann hat er eine Supply Chain. Wie kommt dann das Fleisch hin und die Sachen? Ich finde, das fängt an. Je größer die Firma wird, desto komplexer wird vieles, weil dann auch mehrere Dimensionen dazukommen, zum Beispiel die regionale. Aber ich finde es sehr anspruchsvoll, eine kleine Firma aufzubauen. Eine große hast natürlich, gerade wenn sie börsenkotiert ist, noch andere Themen. Aber die Grundlogik bleibt eigentlich die gleiche. Der muss sich überlegen, sein Markt, Kunden, wo kommt her, warum gehen die zu ihm, warum gehen die nicht zum Libanesen? Das sind die Fragen.
Okay, ja, absolut. Macht Sinn. Wenn du nicht über Strategie nachdenkst und mal einen Nachmittag frei hast, was machst du dann so im Leben?
Ja, also für mich sind sehr wichtig, ich habe zwei Töchter. Da investiere ich viel Zeit. Die eine meint, mach mal zu viel Zeit, aber das ist mir wichtig. Freunde und dann natürlich, wir leben sehr schön. Ich bin so im Schnitt 1-2 Tage die Woche auf Reisen. Aber in der Schweiz kannst du herrliche Sachen natürlich machen. Wasser ist da, kannst in Berge gehen. Also es ist einfach eine schöne Gegend. Und ansonsten halt viel mit Freunden da treffen. Und ich lese gern alles Mögliche, weil die Welt ist da auch interessant. Neue Bücher kommen zu tollen Themen. Also es wird nicht langweilig.
Jetzt hört sich das absolut fantastisch an, in der Schweiz die Natur zu genießen. Wie viel Zeit hast du denn dafür, wenn wir mal in deinen Kalender gucken dürfen? Was steht denn da in den nächsten Wochen bei dir eigentlich so an?
Also vielleicht früher, bevor ich keine Kinder hatte, habe ich manchmal 7 Tage die Woche gearbeitet. Jetzt ist immer ein Tag sicher nicht. Und am Samstag schaut man noch. Aber nächste Woche meine Kleine, wir gehen eventuell in Sabbatical nächstes Jahr. Das ist was Schönes im Akademischen. Die will nach Oxford. Da gibt es ja auf Netflix gerade diese Sachen. Also fahre ich mit ihr mal jetzt nach Oxford. Schauen wir das an. Dann haben wir so ein Ökosystem gebaut im Defense-Bereich zur Drohnen-Robotics. Da haben wir dann ein Treffen in Stockholm. Das ist auch sehr spannend. Dann habe ich einen Tag an einem Forschungspaper. Dann bauen wir ein neues Center für Geopolitik auf. Ja, und so, das ist so die, würde ich sagen, nächste Woche.
Okay, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Hört sich sehr spannend an. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Christoph, vielen Dank, dass du uns hier in Hamburg zu unserem Podcast und bei TTE besucht hast. Vor allem für die tiefen Einblicke. Ich fand, das war sehr kurzweilig und dynamisch. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Und das Beste finde ich, dass wir direkt nach unserer Aufzeichnung zusammen in einen Strategie-Workshop gehen. Ich freue mich schon wahnsinnig. Und ja, das wird bestimmt richtig gut.
Super, herzlichen Dank.
Ich danke dir, dass du da warst. Und an unsere Zuhörer, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns doch euer Lob oder auch Kritik gerne da. Gebt uns eine gute Bewertung, empfehlt uns weiter. Schreibt uns an hello@tte-strategy.com. Und unser Podcast ist ein Format der TTE Strategy, der Hidden Champion Beratung im Bereich Strategie und Transformation. Und wenn ihr Ruhe und Routine in euren unruhigen Alltag bringen wollt, hört wieder rein bei Unruhige Zeiten. Vielen Dank, Christoph. Macht's gut.
Unruhige Zeiten.